President Monson.
Präsident Monson, darf ich kurz noch ein paar persönliche Worte sagen? Als erster aus unseren Reihen, der nach ihrer einzigartigen Botschaft an die Kirche von heute Morgen sprechen darf, möchte ich etwas im Namen aller meiner Brüder von den Generalautoritäten und fürwahr im Namen der ganzen Kirche sagen. Von allem, was wir bei dieser historischen Konferenz erleben durften, darunter besonders die Teilnahme an der feierlichen Versammlung gestern, wo wir uns erheben konnten und unseren Propheten Sion Offenbarer bestätigen konnten, war das Wichtigste, was wir miterleben durften, nach meinem Empfinden, persönlich miterleben zu können, wie der heilige Mantel des Propheten auf sie gefallen ist. Fast als sei er ihnen direkt von Engelshand übergestülpt worden. Diejenigen, die gestern Abend in der allgemeinen Priestertumsversammlung und auch alle, die heute Morgen in der weltweiten Übertragung anwesend waren, sind dessen Augenzeugen. Ich möchte für alle, die dabei waren, unsere Dankbarkeit für diesen Moment zum Ausdruck bringen. Das sage ich voller Zuneigung für Präsident Monson, vor allem voller Liebe für unseren himmlischen Vater. Dankbar für diese wunderbare Gelegenheit, dass wir Augenzeugen sein konnten, wie der Apostel Petrus es einmal ausgedrückt hat. Vielen Dank. Nun, bei der Generalkonferenz im vergangenen Oktober sagte ich, es gebe vor allem zwei Gründe, aus denen die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, fälschlicherweise als unchristlich bezeichnet wird. Damals sprach ich über einen dieser Punkte der Lehre, unsere auf den heiligen Schriften beruhende Auffassung von der Gottheit. Heute möchte ich über den anderen wichtigen Punkt der Lehre sprechen, der unseren Glauben kennzeichnet, einigen aber Unbehagen bereitet, nämlich die kühne Behauptung, dass Gott weiterhin sein Wort verkündet und seine Wahrheit offenbart, Offenbarungen gibt, die einen nicht abgeschlossenen Kanon heiliger Schriften erforderlich machen. Einige Christen haben, hauptsächlich aus dem Grund, dass sie die Bibel aufrichtig lieben, erklärt, dass es über die Bibel hinaus keine gültigen heiligen Schriften geben könne. Da unsere Freunde in einigen anderen Kirchen also verkünden, dass der offenbarte Kanon abgeschlossen ist, verschließen sie die Tür vor göttlichen Kundgebungen, die uns in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage sehr wichtig sind, nämlich dem Buch Mormon, dem Buch Lehre und Bündnisse, der köstlichen Perle und der fortdauernden Führung, die Gottes gesalbte Propheten und Apostel erhalten. Wir unterstellen niemanden, der zu diesem Schluss gelangt, böse Absichten, lehnen jedoch respektvoll, aber bestimmt eine derartige Charakterisierung wahren Christentums ab, die auch nicht mit der Heiligen Schrift vereinbar ist. Als Argument dafür, dass der Kanon abgeschlossen ist, wird häufig auch eine Stelle im Neuen Testament angeführt, und zwar einem der letzten Verse in Offenbarung. Dort heißt es, ich bezeuge jeden, der die Worte dieses Buches hört, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Unter Bibelgelehrten herrscht jedoch überwältigende Übereinstimmung darüber, dass sich dieser Vers nur auf das Buch Offenbarung und nicht auf die ganze Bibel bezieht. Nahezu jeder Gelehrte unserer Zeit bestätigt, dass es so gut wie sicher ist, dass einige Bücher des Neuen Testaments erst geschrieben wurden, nachdem Johannes seine Offenbarung auf der Insel Patmos empfangen hatte. Dazu gehören zumindest das erste und zweite Buch Petrus, das Buch Judas, die drei Briefe des Johannes und wahrscheinlich auch das ganze Johannesevangelium selbst. Es gibt aber auch eine etwas einfachere Erklärung, warum diese Schriftstelle im letzten Buch des derzeitigen Neuen Testaments nicht für die gesamte Bibel gelten kann. Die gesamte Bibel, wie wir sie kennen, eine zu einem Band zusammengefasste Sammlung von Texten, gab es noch nicht, als dieser Vers geschrieben wurde. Ein Beispiel. Nachdem Johannes seine Schrift verfasst hatte, waren die einzelnen Bücher des Neuen Testaments jahrhundertelang einzeln oder vielleicht zusammen mit wenigen anderen Texten im Umlauf, jedoch so gut wie nie als vollständige Sammlung. Von den insgesamt 5.366 bekannten griechischen Manuskripten des Neuen Testaments enthalten nur 35 das gesamte Neue Testament, wie wir es jetzt kennen, und 34 dieser Manuskripte wurden erst nach dem Jahr 1000 nach Christus zusammengestellt. Tatsache ist, dass nahezu jeder Prophet des Alten und Neuen Testaments heilige Schriften denen hinzugefügt hat, die seine Vorgänger empfangen hatten. Wenn die Worte des Mose im Alten Testament ausgereicht hätten, wie einige irrtümlich hätten annehmen können, wozu waren dann später die Prophezeiung Jesajas nötig oder Jeremias, der auf ihn folgt, ganz zu schweigen von Ezechiel und Daniel, Joel, Amos und dem Rest. Wenn eine Offenbarung an einen Propheten zu einem bestimmten Zeitpunkt für alle Zeiten ausreicht, was rechtfertigt dann die vielen anderen? Was sie rechtfertigt, machte Jahwe selbst deutlich, als er zu Mose sagte, meine Werke sind ohne Ende und meine Worte hören nie auf. Ein protestantischer Gelehrter hat auf treffende Weise die irrtümliche Lehre von einem abgeschlossenen Kanon hinterfragt. Er schreibt, mit welcher biblischen oder historischen Begründung ist die Inspiration Gottes auf die Schriftstücke beschränkt worden, die die Kirche heute ihre Bibel nennt? Wenn der Heilige Geist nur die Schriftstücke des ersten Jahrhunderts inspiriert hat, bedeutet dies, dass derselbe Geist heutzutage sich in der Kirche nicht mehr über Angelegenheiten von großer Tragweite äußert? Wir stellen demütig dieselbe Fragen. Fortdauernde Offenbarung lässt bereits vorhandene Offenbarung weder unwichtig erscheinen, noch bringt sie in Misskredit. Das Alte Testament verliert in unseren Augen nicht an Wert, wenn wir an das Neue Testament herangeführt werden, und das Neue Testament gewinnt für uns an Bedeutung, wenn wir das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus, lesen. Wenn man die zusätzlichen heiligen Schriften betrachtet, die von den Heiligen der letzten Tage anerkannt werden, könnte man fragen, waren die frühen Christen, die jahrzehntelang nur das einfache Evangelium des Markus kannten, das allgemein als das zuerst verfasste der Evangelien im Neuen Testament gilt, beleidigt, als sie später die ausführlicheren Berichte von Matthäus und Lukas empfingen? Nicht zu erwähnen die einzigartigen Passagen und die durch Offenbarung gesetzten Akzente, die später noch Johannes beisteuerte. Gewiss waren sie außer sich vor Freude darüber, dass unablässig weitere überzeugende Beweise für die Göttlichkeit Christi auf der Bildfläche erschienen. Und so freuen auch wir uns. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Wir lieben und achten die Bibel, so wie es Elder M. Russell Ballard erst vor einem Jahr von diesem Rednerpult aus deutlich gemacht hat. Die Bibel ist das Wort Gottes. Sie wird in unserem Kanon, den heiligen Schriften der Kirche, stets zuerst genannt. In der Tat war es von Gott so bestimmt, dass Joseph Smith mit dem 5. Vers im 1. Kapitel des Jakobusbriefes im Neuen Testament in Berührung kam, was schließlich dazu führte, dass er in einer Vision den Vater und den Sohn sah, woraus sich die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in unserer Zeit ergab. Doch schon damals wusste Joseph Smith, dass die Bibel allein nicht alle religiösen Fragen beantworten konnte, die er und andere wie er hatten. Wie er es mit seinen eigenen Worten ausdrückte, stritten die Geistlichen an seinem Wohnort, manchmal auch voller Zorn über ihre Lehren. Ich zitiere, Priester eiferte in dem Wortkrieg und Meinungsstreit gegen Priester, Bekehrte gegen Bekehrten. So berichtet Joseph Smith. So ziemlich das Einzige, was diese miteinander streitenden Religionsgemeinschaften gemeinsam hatten, war ironischerweise, dass sie an die Bibel glaubten. Aber, So die Worte Josephs. Die Religionslehrer der verschiedenen Glaubensgemeinschaften verstanden ein und dieselbe Schriftstelle so unterschiedlich, dass dadurch alles Vertrauen darauf zerstört wurde, die Frage, welche Kirche die wahre sei, durch Berufung auf die Bibel zu entscheiden. Die Bibel, die damals oft als Gemeinsamkeit galt, war offenkundig genau das nicht mehr. Unglücklicherweise war sie der Zankapfel. Deshalb besteht einer der wesentlichen Zwecke fortdauernder Offenbarung durch lebende Propheten darin, der Welt durch zusätzliche Zeugen zu verkünden, dass die Bibel wahr ist. Dieser Bericht, so sagte vor alters ein Prophet über das Buch Mormon, ist zu dem Zweck geschrieben, damit ihr jenem glaubt, womit er die Bibel meinte. In einer der ersten Offenbarungen, die Joseph Smith empfing, sagte der Herr, siehe, ich bringe das Buch Mormon nicht hervor, um das zu zerstören, was sie empfangen haben, nämlich die Bibel, sondern um es aufzubauen. Noch ein weiterer Punkt muss erwähnt werden. Es ist klar, dass es Christen gab, lange bevor das Neue Testament oder auch nur eine Sammlung der Worte Jesu vorhanden war. Daher kann man nicht behaupten, die Bibel sei das, was einem zum Christen mache. N.T. Wright, ein anerkannter Fachmann auf dem Gebiet des Neuen Testaments, hat es so ausgedrückt. Jesus sagt nach seiner Auferstehung am Ende des Matthäus-Evangeliums nicht, den Büchern, die ihr schreiben werdet, ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, sondern mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. In anderen Worten, die Heilige Schrift selbst weist von sich selbst weg und auf die Tatsache hin, dass die endgültige, wahre Macht Gott selbst gehört. Also sind die Heiligen Schriften nicht die endgültige Quelle der Erkenntnis für die Heiligen der letzten Tage. Sie sind das, was die endgültige Quelle kundgetan hat. Für einen Heiligen der letzten Tage ist die endgültige Quelle von Erkenntnis und Macht der lebendige Gott. Diese Gaben werden von Gott in Gestalt lebendiger, dynamischer, göttlicher Offenbarung übermittelt. Diese Lehre bildet das Herzstück der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage und unserer Botschaft an die Welt. Sie unterstreicht die Bedeutung der feierlichen Versammlung von gestern, in der wir Thomas S. Monson als einen Propheten sehr und Offenbarer bestätigt haben. Wir glauben an einen Gott, der an unserem Leben teilnimmt, der nicht schweigt, nicht abwesend ist und auch nicht, wie Elia über den Gott der Baalspriester sagte, verreist ist oder vielleicht schläft und dann aufwacht. In dieser Kirche sagen selbst unsere kleinen Kinder in der Primarvereinigung immer wieder auf, wir glauben alles, was Gott offenbart hat und alles, was er jetzt offenbart, und wir glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft. Wenn wir von neuen heiligen Schriften und fortdauernder Offenbarung sprechen, beten wir darum, dass wir dabei niemals hochmütig oder taktlos sind. Doch nachdem eine heilige Vision in einem dadurch geheiligten Waldstück die Frage, ob es einen Gott gibt, bejahend beantwortet hat, zwingen uns Joseph Smith und die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die nächste Frage zu stellen, die unweigerlich daraus folgt. Spricht er auch? Wir bringen die frohe Botschaft, dass er gesprochen hat und noch immer spricht. Mit der Liebe und Zuneigung, die unserem christlichen Glauben entspringen, laden wir alle ein, das Wunder dessen, was Gott seit biblischen Zeiten gesagt hat und noch heute sagt, genau zu betrachten. Gewissermaßen liefern Joseph Smith und die Propheten, die diese Kirche nach ihm hatte, die Antwort auf die Worte, die Ralph Waldo Emerson diesen kommenden Sommer vor 170 Jahren an die Theologiestudenten der Harvard-Universität richtete. Jener große Philosoph aus Concord forderte diese Gruppe mit den besten und hellsten Köpfen, die der Protestantismus damals zu bieten hatte, auf zu verkünden, dass Gott ist, nicht wahr, dass er spricht, nicht sprach. Ich bezeuge, dass der Himmel offen steht. Ich bezeuge, dass Joseph Smith ein Prophet war und ist, dass das Buch Mormon wahrhaftig ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Ich bezeuge, dass Thomas S. Monson Gottes Prophet ist, ein neuzeitlicher Apostel, der die Schlüssel des Reiches in seinen Händen hält, ein Mann, auf den ich selbst den Mantel habe fallen sehen. Ich bezeuge, dass die Gegenwart solcher bevollmächtigten prophetischen Stimmen sowie Offenbarungen, die den Kanon fortdauernd erweiterten, immer wenn eine von Christus bevollmächtigte Geistlichkeit auf der Erde war, das Herzstück der christlichen Botschaft bildeten. Ich bezeuge, dass eine solche Geistlichkeit wieder auf der Erde ist. Und dass man sie in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, findet. Mit tief empfundener Hingabe an Jesus von Nazareth, als den buchstäblichen Sohn Gottes, den Erretter der Welt, laden wir alle ein, das zu prüfen, was wir von ihm empfangen haben, sich uns anzuschließen und reichlich von der sprudelnden Quelle zu trinken, deren Wasser ewiges Leben schenkt und uns unablässig daran erinnert, dass Gott lebt, dass er uns liebt und dass er spricht. Ganz persönlich möchte ich meinen tief empfundenen Dank dafür zum Ausdruck bringen, dass seine Werke ohne Ende sind und seine Worte nie aufhören. Ich gebe Zeugnis davon, dass Gott uns in seiner Liebe solche Aufmerksamkeit schenkt und dass sie schriftlich festgehalten wird. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.